Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Tot oder berühmt wollte Frank Castorf nach 3 Jahren sein, damals vor vielen Jahren, als er Chef der Berliner Volksbühne wurde. Komplett kaputt oder doch genial erneuert, eins von beiden könnte das ganze Haus in 3 Jahren sein, denn so lange soll das norwegische Theaterpaar Vegard Winge und Ida Müller die vorübergehende Leitung des führungslosen Hauses übernehmen. Das meldet heute der Tagesspiegel. Und ob das eine gute Nachricht ist, darüber sprechen wir gleich. Warum der Kultursender Dreisat unbedingt erhalten werden muss und nicht einfach weggespart werden darf, darüber spreche ich mit der Schriftstellerin und Dramatikerin Sibylle Berg. Und wir waren in einer Uraufführung in Weimar, die wie ein Echo auf den Einheitstag klingt. Dumme Jahre, so heißt das neue Stück von Thomas Freier. Und ob er in diesem Stück erklären kann oder will, wie der Osten fühlt, darüber sprechen wir auch. Für Theaterfreunde war das heute wirklich eine irre Meldung, nämlich die neue Leitung der Berliner Volksbühne scheint festzustehen. Der Tagesspiegel hat es am Nachmittag rausgegeben. Das Künstlerduo Vegard Winge und Ida Müller soll die Leitung dieses Hauses übernehmen. Das war ja ein bisschen führungslos durch die Gegend gesegelt, nachdem René Polisch plötzlich verstorben war. Und wenn man jetzt nochmal schaut, wer da eigentlich gesucht wurde unter bühnenjobs.de, da steht, gesucht wird eine erfahrene, mutige und empathische Persönlichkeit oder ein Team mit Visionen für die Leitung eines der größten Ensembletheater im Berlin des 21. Jahrhunderts. Das sollen jetzt also das norwegisch-deutsche Künstlerduo Vegard Winge und Ida Müller sein, vorübergehend. Ob das eine gute Wahl ist, meine Kollegin und Theaterredakteurin Susanne Burkhardt weiß mehr darüber. Wenn das stimmt, ist das denn jetzt so ein richtiger Coup für den Kultursenator?
Also wenn es stimmt, und wir müssen jetzt erstmal darüber reden, dass das unter Vorbehalt ist, weil die Volksbühne selber, die Pressestelle will das nicht bestätigen, hat es aber auch nicht dementiert. Also ich gehe mal davon aus, dass da der Rüdiger Schaper vom Tagesspiegel ein bisschen nach vorne geprescht ist und was ausgeplaudert hat, was wahrscheinlich erst später offiziell bekannt gegeben werden soll. Also wenn es stimmt, dann ist das wirklich ein Ding. Dann ist das wirklich ein großer Coup, den der Kultursenator Joe Giallo da gelandet hat.
Und warum? Wir müssen, was bezeichnet diese beiden aus?
Naja, dieses Künstlerduo Winge Müller, die stehen eigentlich für so eine Art wirklich totale Kunst. Also das ist ein Künstlerpaar, das seit 2008 an der Volksbühne gearbeitet hat. Es ist bekannt für ganz moderne, unkonventionelle, krasse Inszenierungen. Also da wird es wirklich extrem handgreiflich. Man muss wirklich sagen, so ein Irrsinnstheater. Die haben damals vor, glaube ich, 13 Jahren, 2011 im Prater, also dieser kleinen Spielstätte der Volksbühne, haben sie Jon Gabriel Borgmann aufgeführt. Die haben ja immer wieder Ibsen, den Landsmann, auf die Bühne gebracht. Und das waren dann so 12 Stunden Extremtheater, wo dann am Ende der 12 Stunden vielleicht noch eine Handvoll Leute da war. Und da gab es große Fangemeinde, aber auch Leute, die das ganz schrecklich fanden. Also es hat für Aufregung gesorgt, so ein richtiges Erschöpfungstheater, muss man sagen. Und dann kehrten sie zurück 2017 mit ihrem epochalen Nationaltheater Reinickendorf, so haben die das genannt. Das wurde dann auch zum Theatertreffen eingeladen. Auch wieder viele, viele Stunden in einem eigens gebauten Gebäude, was Ida Müller, die wirklich sensationelle Welten schafft, muss man sagen. So comicartige Bilder, so Panini-Fußballbilder, alles Mögliche hat sie rein mal sogar den Bühnenraum. Also das ist völlig schräg und faszinierend und von daher würde ich sagen, wäre das schon ein ganz neuer Zugriff, den man da an der Volksbühne hätte, also wo es dann wirklich so um wirklich die reine Kunst wieder geht und das könnte schon interessant sein.
Also schon eine gute Wahl.
Ja, und auch mit einem Fragezeichen versehen, weil was man natürlich auch wissen muss, ist, dass die nicht ganz unkompliziert waren in ihrer Zusammenarbeit. Ich erinnere mich, dass bei Jon Gabriel Borgmann gab es dann richtig Überwerfungen mit den Technikern, die dann irgendwann auch mal Feierabend machen wollten und die haben dann überhaupt kein Verständnis dafür gehabt, für so strukturelle Zwänge, die es dann eben auch gibt in so einem Theater. Und es gab auch Überwerfungen mit René Polisch, der die ja eigentlich an die Volksbühne holen wollte, als er die Leitung mit seinem Team übernommen hat. Da sollte Ida Müller das Corporate Identity entwerfen für die Volksbühne. Das hat dann nicht geklappt. Das hat dann der Sohn von Bert Neumann, der früher Bühnenbildner an der Volksbühne war, übernommen. Und ich glaube, das hat dann zu Verwerfung geführt. Also da gab es immer mal wieder Auseinandersetzungen. Dazu kommt, Vegard Winge gibt überhaupt keine Interviews, also beide nicht. Man weiß eigentlich gar nicht, wie der tickt oder was der sich vorstellt. Also die Vorstellung auch, dass so ein großes Haus wie die Volksbühne von so einem total kreativen Künstlerpaar geleitet wird, klingt erstmal toll. Aber können die so ein Haus, und wir wissen, wissen ja, das ist ein schwieriges Haus mit einer Belegschaft über 200 Leute. Finden die den richtigen Ton, finden die richtigen Ansprachen und haben die auch sozusagen die Geduld, die so ein Haus in der Leitung ja braucht? Und dazu kommt natürlich auch die Frage, finden die genügend Künstler? Also es kann ja nicht sein, das hat man bei René Polisch ja ganz deutlich gesehen, da hatten wir einen Ausnahmekünstler, wo es schwierig geworden ist, andere Handschriften an das Haus zu bringen, das, was Castorf ja gelungen ist. Und von daher gibt es da viele Fragezeichen, ob das wirklich geeignet ist. Aber erstmal, wenn man sich überlegt, dass da so ein Kreativitätsrausch über das Theater gekippt wird. Und ich erinnere mich dann an den Satz von Frank Castorf, als er vor über 25 Jahren die Volksbühne übernommen hat, mit dem Satz, in 2 Jahren berühmt oder tot, und dann ja doch sehr lange geblieben ist. Vielleicht ist das ja wirklich ein genialer Coup und die bleiben nach den 3 Jahren Interimszeit noch weiter da.
Und ab wann soll das losgehen?
Also meines Wissens ab sofort, zumindest laut Tagesspiegelartikel, so steht es dort, aber überprüfen konnte ich das noch nicht.
Also wir werden das weiter verfolgen, ob tatsächlich das norwegisch-deutsche Künstlerduo Vegard Winge und Ida Müller die Berliner Volksbühne ab sofort und interimsmäßig leiten werden. Vielen Dank, Susanne Burkhardt.
Sehr gern.
Überall muss gespart werden, auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk planen die Länder deutliche Einschnitte. Zahlreiche Programme sollen ganz eingestellt werden und der Kultursender Dreisat in den deutsch-französischen Kulturkanal Arte überführt werden. Aber dagegen regt sich heftiger Widerstand. Schon fast 30.000 Menschen haben eine Petition unterschrieben, um das drohende Ende von Dreisat zu verhindern. Und auf dieser Liste befinden sich auch bekannte Namen aus dem Kulturleben wie der Musiker Jan Delay, der Verleger Jo Ländle und die Schriftstellerin Sibylle Berg. Und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Guten Abend, Sibylle Berg.
Guten Abend.
Was gefällt Ihnen an Dreisat so gut oder überzeugt Sie so? Warum muss dieser Sender unbedingt erhalten bleiben?
Naja, es gibt noch 2, in diesem ganzen Mischmasch von Kacksendern gibt es eigentlich 2 Sender, die wirklich noch irgendwas für Bildung und Kultur tun. Und das sind einfach Arte und Dreisat. Und wenn man so beschwichtigend sagt, wir legen die zusammen, dann heißt das einfach, es gibt weniger Sendezeit. Und ich relativ fatal, weil, ich weiß nicht, wenn Sie ein bisschen sich mit dem Fernseh- oder Mediathekwesen auskennen, dann werden Sie gemerkt haben, dass eigentlich so gut wie alle Kultursendungen verschwunden sind. Eine nach dem anderen, so wie bei den meisten Tageszeitungen, das Feuilleton verschwindet das auch. Und ich denke immer, dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ja die Aufgabe, die Menschen zu informieren und zu bilden. Und ich verstehe nicht, warum jetzt irgendwie einer dieser beiden Dinosaurier, Bildungsdinosaurier, irgendwie abgeschossen wird. Also das ist wirklich fatal, zumal beide Sender ja nicht alleine von den Deutschen getragen werden. Das eine ist Österreich, Schweiz, Deutschland, das andere ist Frankreich, Deutschland. Die Kosten sind, glaube ich, nicht überbordend. Ich würde sagen, da könnte man einfach mal auf ein paar Olympiade im Dart schießen, Übertragung verzichten oder die einfach zukaufen für billig. Ich weiß es nicht. Ich finde es relativ empörend, wirklich. Und auch das Argument, es ist, da merkt man schon die Bildung. Es kommt dann immer, ja, ich gucke kein lineares Fernsehen, sondern Mediathek. Ja, was glauben die denn, wo das Programm dann für die Mediathek herkommt, die Leute? Mhm. Oh, ich quatsche sie tot.
Nee, überhaupt nicht. Das sagen ja viele, dass die Zukunft eigentlich eben in den Mediatheken liegt. Könnten Sie sich das nicht vorstellen, dass da auch so eine richtig schön aufgebaute Kultur Mediathek die Zukunft ist?
Überhaupt nicht. Warum muss es denn dieses Entweder und Oder geben? Also zum einen ist es ja sehr schön, dass die Sender sich irgendwie wahnsinnig um die jugendlichen Zuschauer bemüht hat und versucht hat, irgendwie online und digitale Sendungen zu erstellen, die, glaube ich, nicht so gut liefen. Aber das macht ja nichts. Es gibt ja immerhin noch eine recht große Bevölkerungsschicht über 40. Da gehöre ich zwar nicht dazu, weil ich bin 18 geworden, nee, scheißegal. Es ist euer Auftrag. Ihr sollt irgendwie alle Menschen erreichen, die euch bezahlen. Das ist der Job. Und wenn Menschen irgendwie keine Lust haben, sich in der Mediathek etwas zusammenzusuchen, sondern irgendwie die Qualität eines gut kuratierten Programms zu schätzen wissen, verstehe ich nicht, warum man das abschaffen muss.
Und auf Dreisat gibt es ja auch so Sachen, die man sonst schwer findet, wie jetzt Philosophie- oder Wissenschaftssendungen. Und Sie als vielgespielte Dramatik Kritikerin. Das dürfte ja auch der letzte Sender sein, in dem ganze Theaterabende übertragen werden. Ne, würde das bedeuten, dass diese Art von Kulturarbeit dann gar nicht mehr sichtbar ist?
Ja, das ist ja jetzt schon kaum. Also so neben dem wirklich der Kulturinformation, den tollen Wissenschaftssendungen, die auch auf Dreisat kommen, die beste, jetzt menge ich da Arte mit rein, die besten Nachrichten sind die Arte-Nachrichten. Also es gibt diese Minderheit, die irgendwie wahnsinnig gern diese Sender gucken. Und wenn diese Minderheit irgendwie doch irgendwie 1 oder 2 Millionen groß ist, dann verstehe ich nicht, was dieses Ansinnen ist. Es ist einfach, weil Kultur und Kunst überflüssig sind, weil Wissenschaft irgendwie schwer vermittelbar ist. Ich meine, einen besseren Job als Herr Skobel kann man doch gar nicht machen. Und ja, ich tippe mal, wenig Menschen werden irgendwie sich an ihren Endgeräten versammeln, um irgendwo digital sich eine Theaterübertragung anzusehen. Das ist Bullshit, das macht keiner, oder? Ich komme gerade in Rage, ich möchte gerne diese 16 Ministerpräsidenten, die jetzt bald dann über die definitive Abschaffung abstimmen, die möchte ich gern persönlich sehen. Wo sind die? Kommt mal zu mir nach Hause, ich rede mit euch.
Oder Sie müssen hinfahren vielleicht zu dieser Sitzung, die es da gibt.
Ich muss gerade die EU regieren, wo soll ich denn noch alles sein? Aber es ist wirklich haarsträubend, ich verstehe Deutschland da gerade.
Kultur ist ja auch eigentlich ein Mittel der Aufklärung und Demokratieförderung.
Ist das dann? Ja, Kultur ist drauf geschissen. Das haben wir in der Corona-Zeit gemerkt. Also es ist ja nicht systemrelevant. Wir konnten ja alle sehen, wo wir bleiben. Also das ist ja den Stellenwert, den es hat in Deutschland, irgendwie Kunst oder Kultur zu machen, den kennen wir. Das nimmt uns auch noch den letzten Sender ab, wo wir irgendwie stattfinden. Super.
Und wenn jetzt Kulturpolitikerinnen oder Kulturpolitiker sagen, ja, irgendwo muss halt gespart werden, das ist alles
Mann,
so.
Dann spart an euren Gehältern, ihr Flachpfeifen. Ups, ich bin wirklich in Rage.
Ich merke es gerade.
Ups, nein, es regt mich irrsinnig auf. Die Frage ist auch, warum muss denn eigentlich gespart werden? Also wer hat denn das verzapft? Warum? Deutschland ging es doch mal prächtig. Könnte man sich auch mal fragen, oder? Wir bauen Scheiße, fahren irgendwie die Wirtschaft von Baum und das sparen wir bei der Kultur mal wieder. Super Idee.
Wo würden Sie denn lieber sparen?
Ich würde zum Beispiel, aber das ist auch nicht neu, an den Militärausgaben sparen. Weil ich glaube irgendwie, das ist so eine Wiederholung von Dumpfheit, die da gerade passiert. Wir rüsten wieder auf. Da gehen ja ein paar Milliarden drauf. Also da könnte man ja schon ein bisschen was abzweigen. Also ich möchte jetzt nicht sagen, wir sollten Armeen abschaffen, weil da gibt es auch gute Argumente dafür. Das führt auch hier zu weit. Aber irgendwie die wirklich absurde Aufrüstung, die gerade passiert, das ist fast, als hätten die Menschen nie Dreisat geguckt und hätten nichts dazugelernt.
Ja, das war doch ein schönes Schlusswort, Frau Berg. Dankeschön, die Schriftstellerin Sibylle Berg. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne. Tschüssi.
Und drastische Einsparungen im Kulturbereich stehen auch in der Hauptstadt an. Wir haben ja hier in Fazit darüber berichtet, dass die Koalition im Berliner Senat den Kulturetat für nächstes Jahr um 3 Milliarden Euro kürzen will und im Jahr danach um nochmals 5 Milliarden. Auch dagegen haben viele prominente Kulturschaffende protestiert, auch in einer Petition, die schon 40.000 Leute unterschrieben haben und initiiert hat diese Petition der Berliner Landesverband im Deutschen Bühnenverein. Präsident des Deutschen Bühnenvereins und gleichzeitig Hamburger Kultursenator ist Carsten Broster. Und er hat zu diesen Kürzungsplänen Folgendes gesagt.
Wenn im Ganzen weniger Geld zur Verfügung steht, wird es nicht durch pures Wollen mehr. Das ist eine Frage einer Gesellschaft insgesamt. Wollen wir eigentlich die kulturelle Infrastruktur, die wir haben, die wir aufgebaut haben über Jahrzehnte hinweg, sowohl in Institutionen als auch in freien Förderkulissen, wollen wir die erhalten? Sehen wir ihren Wert gerade jetzt in der gesellschaftlichen Lage, in der wir uns bewegen? Oder betrachten wir sie genauso wie jede andere soziale Infrastruktur als etwas, das man dann eben mal größer oder kleiner macht, je nachdem, wie viele Mittel zur Verfügung stehen? Und da, glaube ich, ist in den letzten Jahren eher auf einer sehr grundsätzlichen Ebene ein bisschen was liegen geblieben, dass nämlich das Bewusstsein dafür, was für ein Schatz diese Infrastruktur ist, ein Stück weit weggefallen ist und man das eher betrachtet hat als, das hilft mir dabei, als Standort cool zu sein, das hilft mir, Fachkräfte anzuziehen, das ist irgendwie ein weicher Faktor im Wettbewerb mit anderen Städten. Und nicht begriffen zu haben, eigentlich ist das die Dimension, in der sich am Ende die Liberalität und Offenheit einer Gesellschaft insgesamt darstellt und verteidigen lässt und deswegen auch eine besondere politische und gesellschaftliche Aufmerksamkeit braucht. Wenn wir das nicht herstellen, dann werden wir auch nicht anders behandelt werden als die anderen.
Sagt Hamburgs Kultursenator und Präsident des Deutschen Bühnenvereins Carsten Broster. Morgen ist er zu Gast in unserer Theatersendung Rang 1 ab 14.05 Uhr. Und das vollständige Gespräch mit ihm zu diesen Einsparungen im Kulturbereich, besonders im Berliner Kulturetat, das finden Sie auch in unserer Audiothek. Voriges Wochenende am 28. September wäre Siegfried Unselt 100 Jahre alt geworden und überall wurde an ihn erinnert, wurde der große Verleger gefeiert, dem wir die sogenannte Suhrkamp-Kultur verdanken. Damit ist vor allem gemeint, dass kein anderer Verlag vermutlich die Geistes- und Literaturgeschichte der Nachkriegszeit so geprägt hat wie Suhrkamp. Und wenn bei einem Haus dieses Kalibers ein Eigentümerwechsel stattfindet, dann ist das schon eine Sensation. Der neue Eigentümer ist der Unternehmer Dirk Möhr. Und Unselts Witwe Ulla Berkiewicz gibt zum 100. Geburtstag ihres verstorbenen Mannes, wie sie sagte, ihre Tätigkeit und die der Ulla und Siegfried Unselt Familienstiftung auf. Jörg Plath hält das für einen gelungenen Coup.
Immerhin knapp 10 Jahre lang war es ruhig um das Haus Suhrkamp. Nach einer ebenfalls 10 Jahre währenden heftigen Abwehrschlacht gegen den Minderheitsgesellschafter Ernst Barlach, die sogar zu einer kontrollierten Insolvenz führte und Züge einer griechischen Tragödie besaß. Jetzt also ändern sich die Mehrheitsverhältnisse bei Suhrkamp erneut. Der bisherige Minderheitsaktionär Dirk Möhrle wird alleiniger Eigentümer. Er übernimmt die 61% Aktien der Siegfried und Ulla Unselt Familienstiftung und der Familie Ströer, die den Verlag schon im Streit mit Barlach unterstützt hat. Bisher hielt Möhrle, der eine Beteiligungsgesellschaft besitzt und über den wenig bekannt ist, 39% der Aktien, die er nur von Barlach nach dessen Niederlage 2015 erworben haben kann. Seitdem muss zwischen den drei Anteilseignern viel Vertrauen entstanden sein. Man kann die Nachricht, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung, als ein Zeichen für die schwierige wirtschaftliche Situation selbst hoch angesehener unabhängiger Verlage sehen. Dafür spricht auch, dass Suhrkamp, seit 2009 in Berlin ansässig, vor kurzem die Villa des langjährigen Verlegers Siegfried Unselt in Frankfurt am Main verkauft hat. Vor allem aber ist der neue Alleineigentümer ein gelungener Coup der Unselt-Witwe Ulla Berkiewicz. Sie hat einst den Hasardeur Ernst Barlach abgewehrt und sichert nun als 75-Jährige gemeinsam mit dem etwa gleich alten Ehepaar Ströer die Nachfolge. Vielen Familienbetrieben und die Suhrkamp GmbH und Co. KG, dann die Suhrkamp AG, ist immer wie ein Familienbetrieb geführt worden, gelingt dies nicht, oft mit dramatischen Folgen für das Unternehmen. Die jüngsten Beispiele im Verlagswesen warnen. Die unabhängigen Verleger Klaus Schöffling und Jochen Jung fanden keine Nachfolgerin und verkauften Schöffling und Jung an Jung an den gar nicht so großen Kamper Verlag. Vor kurzem folgte ihnen noch der Dörlemann Verlag. Die angesehenen Namen und Programme gibt es weiter, aber man hat manchmal den Eindruck, dass drei Verlegerinnen fehlen. Dirk Möhrle dagegen versichert allen Beteiligten, vorneweg dem Verleger Jonathan Landgräbe und der Geschäftsführung, er habe Vertrauen in ihre Arbeit. Das ist die gute Nachricht des Tages. Die Eigentumsverhältnisse ändern sich, damit alles bleibt, wie es ist.
Ein Kommentar von Jörg Plath.
Drei Gemälde, die angeblich vom niederländischen Maler Vincent van Gogh stammen sollen, sind als Fälschungen entlarvt worden. Das hat das Van Gogh-Museum in Amsterdam in der Fachzeitschrift Burlington Magazine bekannt gegeben. Es geht um ein Porträt in Öl einer Frau mit grüner Haube, die Ansicht eines Restaurants in Paris und ein Aquarell eines Landarbeiters mit Reisigbündel. Alle drei sind nach echten Van Goghs geschaffen worden. Die Bilder sind Teil von privaten Sammlungen. Das Porträt befindet sich im Besitz der Sängerin Barbara Streisand. Die Besitzer der beiden anderen Bilder sind unbekannt. Streisand hatte das Gemälde 2011 bei Christie's ersteigert. 2019 meldete sich ein Mann im Van Gogh-Museum. Er sagte, seine Familie besitze seit Ende der 1930er Jahre ein Porträt einer Frau mit grüner Haube von Van Gogh. Er sei erstaunt gewesen, als ihm ein Freund erzählt habe, das Bild sei vor Jahren bei Christie's versteigert worden. Daraufhin wurde das Streisand-Bild untersucht. Die Fälschung wurde durch Farbanalysen erkannt. Die kubanische Sängerin Omara Portuondo vom Buena Vista Social Club beendet ihre Karriere. Das gab Portuondos Sohn auf Facebook bekannt. Die 93-Jährige habe bei einem Konzert in Barcelona Anzeichen einer Erschöpfung und Orientierungslosigkeit gezeigt, schrieb er. Sie habe von der Bühne geholt werden müssen. Aber es gehe ihr wieder gut. Ihr letzter Auftritt werde am Sonntag in Budapest sein. Portuondo werde zwar nicht auftreten, aber erscheinen, um die Liebe und den Applaus ihrer Fans zu empfangen. Portuondo gewann 2009 einen Latin Grammy für ihr Album Gracias und 2023 einen weiteren für Vida. Die irische Schriftstellerin Claire Keegan hat in Hamburg den Siegfried-Lenz-Preis verliehen bekommen. Er ist mit 50.000 Euro dotiert. Mit Keegan ehre die Jury eine der großen europäischen Erzählerinnen, teilte die Siegfried-Lenz-Stiftung mit. Ihr Werk zeichne sich durch eine meisterhafte sprachliche Verknappung aus. Ihre Figuren litten unter Verlusten, unter einer Einsamkeit, aus der es keinen Ausweg zu geben scheine. Und dennoch strahlten ihre Erzählungen und Romane keine Hoffnungslosigkeit aus. Mit dem Siegfried-Lenz-Preis werden alle 2 Jahre internationale Schriftstellerinnen und Schriftsteller ausgezeichnet, deren, wie es heißt, schöpferisches Wirken dem Geist von Siegfried Lenz nahe sei. Der französische Schauspieler Michel Blanc ist gestorben. Er wurde 72 Jahre alt. Im Laufe seiner Karriere hat Blanc in mehr als 70 Filmen mitgespielt. Bei mehr als 10 führte er Regie und wirkte als Drehbuchautor mit. Berühmt wurde er vor allem für seine Rollen in Komödien wie Prêt-à-porter oder Sie sind ein schöner Mann. Seinen Durchbruch als Schauspieler schaffte Blanc in den 1970er Jahren mit der Comedy-Gruppe Le Splendid. Sie feierte auch große Kinoerfolge, vor allem mit den Les Bronzés-Komödien. Blanc habe mit der Vielfalt seines Schauspiels, aber auch mit seinem Talent als Regisseur in Erstaunen versetzt, schrieb Frankreichs Kulturministerin Rachida Dati auf X. Das Kino, die Welt der Kultur und alle Franzosen würden ihn nicht vergessen.
Es ist eigentlich fast wie ein Echo auf den gestrigen Einheitstag. Das neue Stück von Thomas Freier, Dumme Jahre heißt es. Und heute war die Uraufführung in Weimar. Freier setzt sich ja seit langem mit dem Erbe der DDR auseinander, genau wie seine beiden Hauptfiguren Wolfgang und Regine.
Ich trage keine Verantwortung dafür, dass sich Matthias auf die Schienen gelegt hat.
Und die Partei auch nicht?
Niemand.
Das, was hier passiert, in diesem Land, das macht die Partei. Dass die Leute das Maul halten. Was sie sich anrichtet, ein bisschen Freiheit. Die wissen, worüber man nicht reden sollte. Aber die Partei macht, dass die Leute in den Kneipen nur über Wetter und Fußball reden. Nicht über Politik. Nicht über das, was es nicht zu kaufen gibt. Nicht über das, worüber man besser den Mund hält. Die reden nicht davon, was sie sich wünschen oder wovon sie träumen. Nur Wetter und Fußball. Und das Schlimme ist, die machen das nicht, weil sie über nichts anderes reden dürfen. Die machen das, weil sie über nichts anderes mehr reden wollen. Das macht die Partei. Ich habe es satt.
Ein Ausschnitt aus Dumme Jahre, so heißt das neue Stück von Thomas Freier, das Tillmann Köhler in Weimar in Szene gesetzt hat. Und Michael Lages hat sich für uns in Weimar angeschaut, was die beiden da so gemacht haben. Was erzählt Thomas Freier in diesem Stück so 35 Jahre rund nach der Wende?
Er erzählt er deutet einen Erzählrahmen aus, der noch viel, viel weiter zurückgeht. Die Geschichte beginnt nämlich 1968, als sich Wolfgang und Regine kennenlernen. Damals beide noch sehr jung. Er hat ein DDR-typisches Moped und sie will offenbar gerade baden, schwimmen gehen in einem See. Und da bahnt sich eine zarte Liebesgeschichte an, bei der sie eindeutig die aktivere Figur ist und er so ein Pfarrerssohn, der offenkundig noch nicht richtig mit den Mädels umzugehen gelernt hat. Das ist am Beginn eine sehr, sehr zarte Geschichte und man ahnt, die beiden werden ein Paar und sie werden aber ein sehr unterschiedliches Paar. Er ist eindeutig ein eher Oppositioneller und sie ist eher jemand, der sich mit oder die sich mit jeder Situation abfindet und das Beste daraus zu machen versucht. Das ist ihr zentrales Ziel, das Beste zu tun in den Situationen, in die sie sich, denen sie sich befindet. Und tatsächlich erzählt der Autor die Geschichte bis 2024, also bis jetzt, bis dieser Mann stirbt, inzwischen sehr dement, und sie noch einmal am Ende seines Lebens für sich noch mal entscheiden muss, wie es weitergehen soll, wohin es weitergehen soll. All das unter den veränderten Bedingungen, die die beiden eben seit 1968 bis jetzt in zwei deutschen Staaten erlebt haben.
Und wo verorten die beiden dann bei dieser Rückschau die dummen Jahre, die dem Ganzen ja den Titel geben?
Ja, der Titel ist durchaus ein bisschen verwirrend. Ich glaube, dumme Jahre, damit meint der Autor Thomas Freier tatsächlich so etwas wie eine Zeit, in der man noch dumm ist, in der man also noch nicht weiß, wohin die Reise gehen wird und welche Kompromisse, welche kämpferischen Momente man erleben wird, in dem, wie es so weitergeht. Also dumm ist in dem Falle nicht einfach nur blöde, sondern einfach noch nicht erfahren, noch nicht mit dem Wissen um Zukunft und mit dem Wissen um die eigene Entwicklung. Das ist wirklich sehr, sehr schön erzählt. Wir haben oberhalb der Bühne immer eine Zeituhr mitlaufen, die die Jahreszahlen anzeigt. Also von 1968 bis 2024, nicht chronologisch, sondern immer wild durcheinander. Wir erleben die 70er Jahre und die 80er in der DDR. Wir erleben die Zeit nach 89 im neuer, größer gewordenen Deutschland. Das geht aber ständig hin und her. Und das 5-Personen-starke Ensemble hat wirklich extrem viel zu tun und leistet das wirklich bravourös, tatsächlich jeweils den Schnitt in die andere Zeit hinzukriegen. Das ist gar nicht so einfach, wenn man aus einer 1997-Szene plötzlich in eine 1977-Szene zurückspringt. Aber es wird absolut organisch erzählt und das ist einfach ein richtig fein gearbeiteter, gut geschriebener und in dieser Vermischung der Zeiten extrem ordentlich und klug sortierter Text, den Thomas Freier da geschrieben hat. Und wir folgen tatsächlich diesem Personal durch die Zeiten. Die Frau gibt es gleich dreimal in verschiedenen Lebensaltern, also als ganz Junge, wenn sie gerade mit dem neuen Geliebten schwimmen gehen will, als ganz Alte, wenn sie ihn verabschiedet nach dem Tod, und dazwischen noch eine dritte. Und dann gibt es noch eine Figur. Es gibt natürlich auch noch Kinder und Enkel, aber diese Figur, die da am Beginn gerade im Ton erwähnt wurde, das ist Matthias, ein Jugendfreund von Wolfgang. Das war nun tatsächlich ein vollkommen unanpassbarer. Und der hat sich irgendwann mal, weil er es nicht mehr ausgehalten hat, im alten Land vor den Zug gelegt. Und das ist sozusagen die Alternative, die bei allen immer unausgesprochen mitklingt. Was wäre, wenn man radikal gewesen wäre, wenn man sich fundamental gewehrt hätte gegen das, was nicht zumutbar war?
Oh, da klingt schon so ein bisschen mit durch, dass Ihnen das auch gut gefallen hat, wie da Autor und Regisseur Tilman Köhler zusammengearbeitet haben. Das ist ja nicht das erste Mal bei den beiden.
Die arbeiten seit, ich würde fast sagen, Jahrzehnten, wenn man zwei als Jahrzehnte nimmt, arbeiten die regelmäßig miteinander. In Dresden habe ich öfter mal was von ihnen gesehen, in Weimar auch, da war Tilman Köhler ja auch mal Ausregisseur. Die sind extrem gut aufeinander abgestimmt und ich bin sicher, dass der Autor innerhalb der Inszenierung auch auf jeweilige Regievorschläge eingegangen ist und speziell diese Zeitsprünge, die ja völlig beliebig wirken, aber so gut funktionieren, dass man wirklich sicher sein kann, die haben sich in den jeweiligen Übergängen zwischen den Jahrzehnten sehr genau abgesprochen, wer da was spielen soll und welche Haltung da tatsächlich wichtig ist. Das ist völlig unspektakulär. Da ist kein Lärm auf der Bühne, da sind einfach drei lange Tische von Karol Riss reingebaut, eben diese Jahreszahlen oben über der Bühne. Dieses Motorrad taucht zum Schluss einmal auf. Ansonsten spielen die tatsächlich mit minimalen Requisiten immer nur mit sich selbst. Also wirklich als ein kollektiver Erfahrungs- und Bewusstseinsraum, die diese 5 Figuren da hinkriegen. Das habe ich lange nicht mehr so gut gesehen. Es ist ein echtes kleines Highlight in Weimar.
Michael Lages, also begeistert vom neuen Stück von Thomas Freier, Dumme Jahre heißt es. Inszeniert hat Tilman Köhler am Nationaltheater Weimar. Und die nächsten Vorstellungen sind am 11. und 15. Oktober. Wenn man sich die Erfolge extremistischer und populistischer Parteien überall in Europa vor Augen führt, dann scheint es um die Demokratie nicht allzu gut bestellt zu sein. Wie unverzichtbar sie aber ist, allein im Hinblick auf Meinungs- und Pressefreiheit und die Menschenrechte, das kann man beim Human Rights Film Festival Berlin erleben. Von heute an präsentiert es 25 Dokumentarfilme und lädt zu zahlreichen Diskussionsveranstaltungen ein. Vor 6 Jahren hat Jan Sebastian Friedrich Rust das Festival gegründet und er leitet es bis heute zusammen mit Lydia Spiesberger. Und ich freue mich, mit ihm darüber zu sprechen. Hallo, herzlich willkommen, Herr Friedrich Rust.
Ja, hallo, vielen Dank.
Ihr Schirmherr ist ja in diesem Jahr der türkischsprachige Journalist Can Dündar. Er war Chefredakteur der Zeitung Cumhuriyet. Der ist einer der bekanntesten Publizisten und Filmemacher und lebt hier in Berlin im Exil. Inwiefern steht er denn auch für das Motto des Festivals Choosing Humanity?
Also das Motto Choosing Humanity haben wir sehr bewusst gewählt, weil es unser Eindruck ist, dass einfach in diesem Jahr in Europa und weltweit ein noch stärkerer Ruck in Richtung Demokratieverlust, ein Ruck nach rechts, aber auch die Anzahl der Krisen größer ist denn je zuvor, zumindest gefühlt. Insofern haben wir uns dafür entschieden, mit Choosing Humanity Filme zu zeigen, die dagegenhalten und von Protagonisten oder Protagonistinnen handeln, die sich einsetzen für eine bessere Welt, die trotz aller Widrigkeiten sich für Menschenrechte und Freiheit einsetzen.
Und steht denn da auch der Film dafür, bei dem Can Dündar Co-Regisseur war, Gardens of Truth? Denn da gibt es ja auch eine Diskussionsveranstaltung dazu.
Es ist ja Ihnen sicherlich auch bekannt, im Jahr 2010 veröffentlichte WikiLeaks damals das verstörende Video Collateral Murder. Und das Video zeigte, wie US-Soldaten in 2007 in Bagdad einfach aus der Luft wahllos auf Zivilisten geschossen haben. Das Video löste seinerzeit so eine Empörung aus, dass WikiLeaks-Gründer Assange zum Staatsfeind der USA wurde in gewisser Weise. Und der Film handelt auch von den Menschen, die von diesen Collateral Murder-Angriffen seinerzeit betroffen waren. Da werden wir zum Beispiel erstmalig einen damals 11-jährigen Jungen, der mittlerweile ein junger Mann ist, nach Berlin bringen, der gemeinsam mit dem Chefredakteur von WikiLeaks, Christian Hafsnon, diskutieren wird über Schuld und Versöhnung. Der Vater des Jungen kam bei dem Angriff ums Leben, er war Arzt und kam zur Unfallstelle, um den Menschen zu helfen. Und Christian Hafsnon hat schon damals mit ihm erste Gespräche geführt.
Ist das denn so eine typische Veranstaltung für dieses Filmfestival, dass man eben nicht nur den Film zeigt, sondern dann auch eben Darsteller einlädt und solche Diskussionen führt?
Ja, also das ist wirklich für uns sehr wichtig, dass wir eben nicht nur die Filme zeigen, sondern dass es um das gesamte Filmerlebnis geht. Das ist in der Regel bei fast allen Screenings ein Filmgespräch mit den Filmschaffenden oder auch oftmals mit Fachexperten. Also wir haben auch dann Gespräche mit unseren Partnern wie Reporter ohne Grenzen oder Sea-Watch. Aber grundsätzlich ist das immer ganz wichtig für uns, weil wir die Menschen auch auffangen wollen nach den Filmen. Also es ist, hört sich jetzt so an, als müssten wir sie immer auffangen. Wir zeigen auch sehr, sehr viele positive Filme. Das ist auch wichtig zu sagen. Aber wir wollen die Filme kontextualisieren. Wir wollen dem Publikum die Möglichkeit geben, über diese Filme mit den Regisseuren oder Regisseurinnen zu sprechen und gleichzeitig aber auch dem Publikum eine Möglichkeit anbieten, danach aktiv zu werden. Also wir zeigen erstmalig in diesem Jahr in dem Format Human Rights Action Wege auf, wie Publikum und Zuschauende nach dem Film direkt aktiv werden können. Und da wird ein QR-Code gezeigt oder verteilt und dann können die nach Beispielen suchen, die wir für die Filme herausgesucht haben in Kooperation mit den Filmschaffenden und Partnerorganisationen, wie Menschen sich auch engagieren können für das Thema des Films.
War das denn auch so von Anfang an die Idee für das Festival, dass Sie nicht nur aufklären wollen, sondern tatsächlich Leute auch zum Handeln bewegen?
Für uns war immer die Frage, wie können wir mit einem Filmfestival zum einen natürlich Menschen informieren und Menschen ein besseres Bild geben der Menschenrechtsverletzungen, die weltweit passieren. Aber gleichzeitig war auch immer die Frage, wie können wir denn mit dem Filmfestival auch dazu beitragen, dass sich was ändert. Insofern, ja, das war von Beginn an immer Teil des Festivals. Wir haben es gestärkt in den letzten Jahren und immer mehr zu unserem Fokus gemacht. Also wir hatten in den vergangenen Jahren auch sogenannte Climate Story Labs, wo wir mit Filmschaffenden und Klimaaktivistinnen und Aktivisten Ideen entwickelt haben, wie man das Storytelling über den Klimawandel wieder verändern kann, dass Leute auch wieder zuhören, als es immer schwerer wurde mit dem Thema, die Menschen zu erreichen. Also das war schon immer ein sehr wichtiger Fokus von uns als Festival. Wir können natürlich die Welt als Festival nicht verändern, aber wir denken schon in dem Zusammenspiel von Filmschaffenden, Journalistinnen und Journalisten, die wir zusammenbringen, und auch zivilgesellschaftlichen Organisationen, dass man schon Impulse setzen kann und auch Lösungsideen entwickeln kann gemeinsam.
Wir können ja bei den 25 Filmen, die Sie im Programm haben, nur mal einen einzelnen ansprechen, um vielleicht einen Eindruck zu kriegen. Ich greife mal den Eröffnungsfilm auf von Conny Field, Democracy Noir heißt der, führt nach Ungarn, wo drei Frauen im Widerstand gegen die Regierung von Viktor Orban leben. Kann man an dem Film sehen, was vielen Staaten, wenn es so weitergeht, erst noch bevorsteht?
Ja, also ich glaube, das ist eine sehr gute Zusammenfassung des Films. Der Film handelt von drei Aktivistinnen, die in Ungarn sich für Presse- und Meinungsfreiheit einsetzen. Und er zeigt gleichzeitig, wie im vergangenen Jahrzehnt das Regime von Viktor Orban eigentlich die demokratischen Institutionen nach und nach unterwandert hat und ausgehöhlt hat. Insofern, aus meiner Sicht funktioniert der Film daher sehr gut als Warnsignal, denn wir merken ja zunehmend mit dem Rechtsruck auch hier in Deutschland oder in Frankreich, dass Werte wie Demokratie und Meinungsfreiheit keinesfalls garantiert sind.
Jetzt gab es bei verschiedenen Festivals, zum Beispiel auch bei der Berlinale, ja nach dem 7. Oktober ganz schön massive Kritik aus Israel, wo es dann hieß, Deutschland soll keine Kultur fördern, die der Boykottbewegung BDS nahesteht. Da gab es zum Teil lautstarke Proteste. Wirkt sich sowas auch auf Ihre Arbeit, auf dieses Programm jetzt aus?
Also wir zeigen in diesem Jahr einen Film über den Konflikt zwischen Gaza und Israel. Ich denke, es ist ja verständlich, dass in Deutschland immer sehr genau abgewogen werden muss, was man über Israel und Gaza sagen kann. Gleichzeitig ist es uns aber auch wichtig, dass man offen anspricht, wo die Probleme liegen. Das Festival wird ja von Aktion gegen den Hunger organisiert. Wir selbst haben rund 150 Mitarbeitende in Gaza. Und deswegen sind wir auch in der Rolle als Zivilgesellschaft ständig im Gespräch mit den Fraktionen der verschiedenen politischen Parteien und machen aufmerksam auf die humanitäre Katastrophe dort vor Ort. Wir haben ja dort Millionen Menschen, die an Hunger leiden. Wir haben Menschen, die keinen Zugang zu Wasser haben. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass man immer wieder daran erinnert, Israel wurde zum Opfer eines grausamen Angriffs auf die Zivilbevölkerung und viele der Geiseln sind immer noch nicht freigelassen. Das heißt, es geht wirklich darum, denke ich, immer ausgeglichen zu berichten und nicht einseitig Partei zu beziehen.
Und auf was freuen Sie persönlich sich jetzt besonders in den nächsten Tagen?
Ich freue mich einfach, dass wir in diesem Jahr mehr Filmgäste da haben als in den Jahren zuvor. Das ist einfach eine schöne Entwicklung, weil wir eben auch in diesem Jahr noch mehr den Fokus darauf setzen wollen, das Gespräch zwischen Filmschaffenden und Publikum zu ermöglichen. Und wir haben Gäste aus Indien. Das ist eine Protagonistin, die ist Cartoon-Illustratorin, die sich gegen das Modi-Regime einsetzt. Wir haben eine Freiheitskämpferin aus Kolumbien. Wir haben eine Aktivistin aus Kenia, die sich mit der Kolonialgeschichte beschäftigt. Also wir haben einfach sehr, sehr viel spannende Menschen hier vor Ort. Wir haben eine Jury, in der auch Luisa Neubauer, die Klimaaktivistin, Mitglied ist und Dr. Jens Eder von der Filmuni Potsdam. Also ich freue mich vor allem auf einfach sehr spannende Begegnungen und hoffe vor allem, dass auch viele Menschen, die zum Festival kommen, inspiriert nach Hause gehen, davon berichten und ja, vielleicht die ein oder andere Meinung in Frage stellen oder auch die ein oder andere neue Impulse mitnehmen, um aktiv zu werden und sich zu engagieren.
Jan-Sebastian Friedrich Rust, vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön und alles Gute.
Danke Ihnen.
Und das Human Rights Film Festival Berlin geht von heute an bis zum 12. Oktober und mehr zum Programm finden Sie auch auf der Homepage dieses Festivals. Und wir blättern jetzt schon mal durch die Zeitungen von morgen und da zeigt sich der Eigentümerwechsel beim großen Suhrkamp Verlag, mit dem wir uns auch schon befasst haben, beschäftigt auch die Feuilletons von morgen, wie Lotta Wieden festgestellt hat.
Befreiungsschlag für Suhrkamp, titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Suhrkamp in Not, lautet dagegen die Überschrift in der Süddeutschen. Künftiger Alleininhaber des legendären deutschen Verlagshauses soll der bisherige Mitgesellschafter Dirk Mörle werden, berichten beide Blätter übereinstimmend. Dirk Mörle, zur Erinnerung, ist ein Unternehmer, der nach seinem BWL-Studium zunächst einen Gartenmarkt gründete und später 8 Jahre lang eine Baumarktkette führte. In der FAZ beurteilt Sandra Kegel die Sache so. Sollte ein Verkauf an Mörle tatsächlich über die Bühne gehen, wäre dies ein weiteres Indiz dafür, dass selbst ein Verlag wie Suhrkamp kämpfen muss und dass die Existenz bedeutender Häuser, die an der Geistes- und Kulturgeschichte der Bundesrepublik maßgeblich mitgeschrieben haben, nicht mehr selbstverständlich ist. Währenddessen beugt sich die Süddeutsche tief über die Geschäftsbücher des Verlages und kommt zu folgendem Schluss. Der Satz, Menschen, die twittern, kaufen keine Bücher, mag ein wenig salopp das Konsumverhalten jüngerer Debattierer zusammenfassen. Aber doch leidet vor allem Suhrkamp ersichtlich unter der Gratiskultur der neuen Empörungsgesellschaft. Wirklich Geld machten andere Verlage. Fazit der FAZ: Dirk Mörle hat sich als Fachfremder in die Belange des Verlages eingearbeitet. Er weiß, dass Bücher als Ware mit Gartenstühlen nicht gleichzusetzen sind. Was er aber vielleicht auch bemerkt haben dürfte, ist dies, dass es sich mit dem Verlagsgeschäft mitunter ganz ähnlich verhält wie mit der Gartenarbeit. Man pflanzt Setzlinge ein und im günstigsten Fall wächst und gedeiht etwas Großartiges. Das ist im Fall von Büchern nicht anders als bei Pfingstrosen. Von der Erschütterung im Literaturbetrieb zur Erschütterung dieser Tage schlechthin. Der 7. Oktober, Jahrestag des Hamas-Angriffes auf Israel, nähert sich und das merkt man beim Lesen der Feuilletons. Taz-Autorin Rachel Spieker etwa hat die Familie von Yotam Chaim, genannt Gingy, Rotschopf, besucht. Eine der drei Hamas-Geiseln, die sich nach ihrer Verschleppung selbst aus der Gefangenschaft befreien konnten und dann versehentlich durch die eigene Armee erschossen wurden. Gingy war Musiker, erzählt sein Bruder Tuval Chaim der Taz, Schlagzeuger wie er selbst. Und in der Süddeutschen Zeitung erinnert sich Ron Prosor, israelischer Botschafter in Deutschland: Als vor einem Jahr morgens meine Warn-App für Raketenalarm wie verrückt klingelte, wurde die Welt eine andere. Es folgt ein resignierter Blick auf den seither anwachsenden Antisemitismus. Ron Prosor: Neben dem Rechten und dem Islamischen hatte vor allem der linke Antisemitismus nach dem 7. Oktober Hochkonjunktur. Ausgerechnet Universitäten und der Kulturbetrieb verwandelten sich zur Bastion der Ignoranz. Linke Antisemiten, so Prosor weiter, drücken sich oft gewählter aus als ihre Kameraden von rechts. Sie sprechen nicht von Juden, sondern sagen Zionisten. Sie haben jüdische Freunde, solange diese ihre Ressentiments gegen Israel teilen. Sie hinterfragen die Privilegien der Israelis, aber nie die eigenen. Sie sorgen sich um Frauenrechte, es sei denn, es werden jüdische Frauen von der Hamas vergewaltigt. Im Pride Month hängen sie die Regenbogenflagge aus dem Fenster. In Gaza hielten sie das Gleiche für Kolonialismus. Wäre es nicht so bitter, könnte man darüber lachen, so Prosor. Die Terrorsekte Hamas, die auf den Trümmern Israels ein Kalifat errichten will, in dem Schwule gesteinigt und Frauen entrechtet werden, wurde zur Avantgarde einer sich betont progressiv gebenden globalen Linken. Deutlich nüchterner stellt die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit Monika Hübscher, Antisemitismusbeauftragte der Universität Duisburg-Essen, fest: Nicht nur die Zahl der Posts und Hasskommentare nähme zu, seit dem Überfall der Hamas auf Israel gebe es auch eine neue Qualität dieses Hasses. Der Judenhass zeige sich auch in speziellen Kombinationen von Emojis, etwa des Davidsterns zusammen mit einer Ratte. Optimistischeres haben wir gerade nicht zu bieten. Dennoch, schönes Wochenende.
Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.